Mit Flux FM Behind the Scenes. Inside the Music Business.
Ja, Flux FM mit einer ganzen Woche, der sich nur ums Music Business dreht und vor allen Dingen um den Blick hinter die Kulissen. Wir beleuchten mal, wie es ist im Konzertgeschäft oder auch beim Artist Recruiting. Also wenn man sich um Künstler, deren Buchen und so weiter kümmert, wenn man ein Venue hat, eine Location. Wir wollen auch ein bisschen erforschen, wie es aussieht mit KI, künstlicher Intelligenz und Musik und auch wie es beim Streaming natürlich ganz großes Thema, großes veränderndes Thema in der Musikwelt gerade aufgestellt ist und auch für uns sehr interessant natürlich als Radiomacher, wie ist eigentlich die Mediennutzung, wie ist eure Mediennutzung, wie ist der Medienkonsum bei uns im Land, aber vielleicht sogar auch international, das wollen wir mal besprechen mit einem tollen Mann, der sich bestens damit auskennt. Steffen Leper ist heute bei uns zu Besuch. Er ist eigentlich an der TU, dort im Fachgebiet Audiokommunikation, aber auch gerade Gastprofessor in Hannover, da im Bereich Musik und Medien und er hat sich viel mit dem Bereich Mediennutzung beschäftigt und kann jetzt hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Steffen, ich finde es toll, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, wir freuen uns, dass wir jemanden hier mal haben, der sich wirklich bestimmten Monate, wenn nicht Jahre damit auseinandergesetzt hat mit der Mediennutzung. Erzähl uns kurz, vielleicht was du an der TU auch machst und was du jetzt in Hannover gerade da lehrst und den jungen Menschen erzählst.
Ja, also ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Schnittstelle zwischen Musik und Mediennutzung. Und an der TU Berlin habe ich eigentlich meine Postdoc-Zeit in den letzten Jahren verbracht und unter anderem in dem Rahmen ein Forschungsprojekt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt, wo es mir genau darum ging zu erforschen, wie verändert sich das Musikhören durch Streaming in Deutschland. Das war im Jahr 2012, da haben wir eine erste große repräsentative Studie gemacht, ganz deutschlandweit, haben Statistiken darüber erstellt, wie Musik gehört wird und haben dann verschiedene Musikhörertypen identifiziert, die wir dann auch in qualitativen Interviews besucht haben. Das heißt, wir haben 50 Interviews in ganz Deutschland geführt mit unterschiedlichen Menschen, klein und groß, alt und jung, und haben die gefragt, wie sie eigentlich in ihrem Alltag Musik hören, um besser zu verstehen, was steckt dahinter, was sind die Mechanismen, die Menschen bewegen, zum Beispiel nicht mehr die CD zu hören, sondern sich Spotify oder einem anderen Anbieter zuzuwenden.
Jetzt haben das ja viele von uns, fast jeder, der jetzt zuhört, irgendwann mal mitgemacht, aber es gibt sicher natürlich Unterschiede. Du sagst groß, klein, alt, jung, wenn man aus einer Generation kommt, die, weiß ich nicht, vielleicht mit Kassette noch aufgewachsen ist, hat man einen anderen Zugang vielleicht auch zum Streaming oder zu YouTube und Co. als jemand, der jetzt 20 ist und der das gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Also gibt es da so einen Cut, wo man vielleicht auch sagen kann, alle, die bis 1900 geboren sind, die haben dann nochmal einen ganz anderen Zugang zu oder nutzen das ganz anders?
Ja, also das kann man tatsächlich so sagen und das war eigentlich auch einer der Hauptbefunde unserer Studie. Also grundsätzlich ist die Musiknutzung oder die Mediennutzung beim Musikhören ein Generationenphänomen. Das heißt, man gewöhnt sich eigentlich in seiner Jugend daran, dass man ganz bestimmte Musikmedien hat und wie die funktionieren und was man von Musikmedien erwartet, also wie das ablaufen soll, wenn man sich eine Platte auflegt, wie man so sagt. Und es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, dass die Leute, die ab den 1970er Jahren in ihrer Jugend mit Kassette, Tonband und solchen wiederbespielbaren Medien zu tun hatten und auch speziell die, die dann später einen Walkman hatten, das sind eigentlich die erste Generation, die jetzt offen war für Streaming und die damit angefangen haben. Menschen, die davon sozusagen unbeleckt waren und also sozusagen in ihrer Jugend einfach nur Schallplatte gehört haben oder Radio, die niemals so eine wiederbeschreibbaren oder transportablen Medien überhaupt kennengelernt hatten, für die ist das ein schwerer Umstieg. Mhm. Jetzt ist die Grenze nicht ganz so hart, sondern man kann sagen, es gibt manchmal so, sagen wir mal, Lebensumbrüche, die oft dazu führen, dass man auf ein neues Medium umsteigt. Also das war so der zweite interessante Befund. Also neben diesem sozusagen Kassettenschritt, den ich gerade beschrieben habe, gibt es das Phänomen, dass wenn Menschen zum Beispiel in die Rente gehen oder einen längeren Klinikaufenthalt haben oder ein Kind geboren wird oder so, das meinen wir mit kritischen Lebensereignissen, dann ist man häufig geneigt, weil sich das ganze Leben sowieso ändert, auch seinen Medien- und Musikkonsum sozusagen zu ändern und auf andere Medien umzusteigen. Also da hatten wir oft mal die Fälle, dass zum Beispiel ein älterer Herr, nachdem er jetzt in Rente ging, jetzt sich von seinen Enkeln doch mal hat einen tragbaren Musikplayer schenken lassen oder solche Sachen.
Wie ist es, wenn man jetzt umsteigt von klassischen Medien, sage ich mal, von damals und dann sich dem Streaming widmet und ist man dann sozusagen bei einer ersten ganz neuen revolutionären Sache, die man ausprobiert, bleibt man da sozusagen auch gerne hängen und probiert nicht dann noch vieles anderes mehr aus oder ist man dann total offen für alles? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe deine Frage. Allerdings, also so spezifisch haben wir uns jetzt sozusagen Streaming-Karrieren nicht angeguckt. Man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir unsere Studie gemacht haben, hatten wir wirklich erst die Early Adopter, also die, die ganz früh aufgesprungen sind. Das ist ja jetzt in den letzten 3-4 Jahren nochmal sehr viel stärker geworden. Es gibt jetzt erst die ersten Studien darüber. Das heißt, ich kann jetzt nur aus fremder Forschung berichten, aber trotzdem wissen, was dazu sagen. Ja. Also man sieht, dass es tatsächlich so ein halbes Jahr bis ein Jahr dauert, bis sich Menschen sozusagen tatsächlich umgestellt haben und dann ändert sich tatsächlich auch das ganze Musikhörverhalten. Mhm. Also oft ist es so, dass durch die Größe der Kataloge zum Beispiel sehr viel ältere Musik dann plötzlich wieder mehr gehört wird, die die Leute auch schon in ihrer Jugend als CD oder so hatten. Die wird dann plötzlich sozusagen wieder aus dem digitalen Keller geholt.
Mhm. Ja. Wie ist es mit Radio? Denn wir sind im Radio jetzt zu hören. Wir machen seit vielen, vielen Jahren hier alle Radio, die zu Flux FM kommen. Und das ist natürlich immer wieder interessant. Damals, du sagtest von den Zeiten, als dieser Umbruch zum Streaming kam, oh je, jetzt wollen alle nur noch irgendwas streamen und keiner hört mehr Radio. Was habt ihr herausgefunden zum Thema Radionutzung und Mediennutzung in Form von Streaming?
Ja, also das ist das zweite große interessante Ergebnis unserer beiden Studien gewesen, nämlich, dass die Nutzung von Musik per Medium in Deutschland viel, viel konventioneller ist, und das gilt, denke ich, bis heute, als wir uns das vorstellen. Das liegt einfach daran, dass die meisten Statistiken übers Musikhören sich eben immer an Abverkäufen von Geräten, an Charts oder sowas orientieren. Musik ist aber etwas, was sich nicht erschöpft. Das heißt, eine CD, die ich im Schrank habe, eine Schallplatte, die ich im Schrank habe, die kann ich immer noch mal wieder auflegen. Und das machen viele Leute auch. Und genauso gilt es natürlich auch für Radio. Also tatsächlich war es so, dass in beiden unserer Erhebungswellen 2012 und 2015 das Radio immer das meistgenutzte Musikmedium war. Mhm. Und ich denke, das wird auch bis auf Weiteres so bleiben. Das liegt auch daran, dass also viele auch gerade mit den neuen Streaming-Angeboten teilweise auch ein bisschen überfordert sind, weil es stellt sich einem ja die Frage, und das haben uns viele auch in den Interviews berichtet, was soll ich jetzt eigentlich auflegen? Was will ich jetzt eigentlich hören? Das heißt, es gibt durchaus einen Bedarf an einem sozusagen kuratierten Angebot, wie Radiosender das ja zur Verfügung stellen. Ne? Die Menschen wollen sich einfach manchmal berieseln lassen und auch von jemandem, der sich auskennt, schöne Musik vorspielen lassen oder einen schönen Mix machen lassen.
Das ist eben der Überraschungseffekt, den man im Radio hat, ne? Dass genau. Auf einmal ein Song kommt, den man nicht unbedingt eingeplant hat oder in seiner Liste schon eh hatte, die man wollte. Wir haben ja auch kuratierte Sender. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Flux Music hat ja auch unterschiedlichste Angebote, bestimmte Genres, wo du 24 Stunden rund um die Uhr immer nur Hip-Hop oder nur 80s Rock oder was weiß ich hören kannst oder 90er Jahre Musik. Was glaubst du, inwiefern das ja für die Hörer auch interessant sein kann, abseits von dem, was man sonst im Radio hört, sich kuratierte Programme so an die Hand geben zu lassen?
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Trend und das wird noch viel mehr werden in den kommenden Jahren. Gibt es gerade auch sehr viel aktuelle Forschung drüber, über nutzergenerierte Playlists. Ne? Das ist ja sozusagen das, was die Nutzer von sich aus machen. Und was wir finden, ist, dass es halt immer stärker weggeht von so klassischen genrebasierten Aufteilungen hin zu eher ja, funktionalen Playlists oder auch situationsspezifischen Playlists. Das heißt, die Leute machen sich Musik fürs Kochen, Musik fürs Joggen, Musik für den Warm-up am Wochenende mit Freunden. Ja, also es gibt Playlists für die unterschiedlichen funktionalen Settings und das ist ganz interessant. Und da einige Radiosender, einige Anbieter wie Spotify steigen da schon drauf ein und ich glaube, das wird noch viel mehr werden.
Genau, denn da kannst du ja auch irgendwie Musik für, wenn ich in den Sonnenuntergang jogge oder was auch immer, du kannst alles Mögliche anklicken und wirst damit sozusagen im Optimalfall glücklich gemacht.
Genau.
Wie sieht es aus mit YouTube? Das hatten wir ja schon mal ganz kurz angerissen, dass es für mich auch, die mit Kassetten und so weiter groß geworden ist, auch ein Phänomen, das ich selber immer noch nicht ganz greifen kann, weil ich habe auch schon Veranstaltungen moderiert, da kamen dann YouTube-Stars hin und da waren 14-jährige Mädchen, hunderte von 14-jährigen Mädchen, die gekreischt haben und diesen jungen Mann, der da auf der Bühne stand, den abseits davon, ich hatte den Eindruck, keine Sau kannte und das spielt sich in so einer Blase ab und dann verpufft das wahrscheinlich auch irgendwann wieder. Also wie kann man diese Mediennutzung oder diese Art von Konsum sich erklären? Habt ihr euch da auch ein bisschen mit beschäftigt?
Ja, also das war auch ein weiteres überraschendes Ergebnis unserer Studie schon im Jahr 2012, aber auch dann im Jahr 2015, als wir es nochmal gemacht haben und ich denke, heute wird es auch noch gelten, ist YouTube eigentlich das meistgenutzte Musikmedium. Das ist immer für Musikfreaks so ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es ist eigentlich gar nicht so überraschend, wenn man darüber nachdenkt, denn Musik ist ja mehr als nur Musik sozusagen. Also gerade für Jugendliche in ihrer Entwicklung ist es ein ganz wichtiges Ding zur Identifikation, in die Musikkultur hineinzukommen, sich auch abzuschauen, was tragen meine Stars, während sie singen. Ne? Also da spielt Mode eine Rolle, Tanzstile und solche Sachen und dazu braucht es eben auch visuelle Eindrücke. Und da tritt YouTube heute im Grunde so das Erbe des Musikfernsehens, also an von MTV, was wir früher kannten in unserer Generation. Und das ist ein Grund sicherlich, warum YouTube als Musikkanal sozusagen so erfolgreich ist und jetzt auch einen eigenen Musikplayer anbietet inzwischen. Das andere ist sicherlich, dass YouTube einfach kostenlos ist. Also es spielt insbesondere eine Rolle für Jugendliche, die sich halt einfach noch kein Streaming-Abonnement teilweise leisten können oder von ihren Eltern das einfach auch nicht erlaubt kriegen, wenn sie ein bisschen jünger sind. Und dann ist YouTube einfach ein gutes Ding, so um einfach an die Musik zu kommen, die man gerne hören mag.
Wenn man zurückgeht an die Anfänge eurer Studie und eurer vielen Umfragen, die ihr gemacht habt, und jetzt sind wir im Jahr 2019, was findest du, hat sich mittlerweile noch verändert, verstärkt oder ist eher abge...
Also ein erstaunliches weiteres Phänomen, was unsere Studie rausgebracht hat, ist diese Liebe zu dem alten Vergangenen, was scheinbar stirbt. Also eben die alten Medien, wie zum Beispiel Schallplatten, CDs, Kassetten. Und da gibt es also inzwischen einen richtig großen Retro-Trend, der auch schon in 2012 anfing, aber bis heute anhält. Also es werden vermehrt auch von den sogenannten Digital Natives Plattenspieler auf Flohmärkten gekauft und Platten aufgelegt. Also da scheint es so ein Phänomen zu geben, wir nennen das Paranostalgie. Also man sehnt sich praktisch nach etwas zurück, was man nie gehabt hat. Also diese Authentizität, dieses einmalige Erlebnis, eine Platte zum Beispiel aufzulegen. Oder das wird sogar den CDs und den Kassetten zugeschrieben. Also es gibt zum Beispiel Anbieter, wo man heute MP3-Dateien hinsenden kann, die einem dann Kassetten pressen. Zum Beispiel. Das machen junge Hip-Hop-Musiker zum Beispiel, die damit so ein bisschen was Besonderes haben wollen, weil im Hip-Hop hat ja dieses Thema Authentizität in der Kultur immer schon eine große Rolle gespielt. Mhm. Schon über die Schallplatten, aber eben auch über Kassetten.
Wann kommt denn eigentlich dieser Moment, wenn man sagt, jetzt geht's ans Streaming? Also wenn ihr auch diese Umfrage gemacht habt und die Leute wirklich minutiös ausgefragt habt oder sehr detailliert, was haben die geantwortet? Also was ist der Moment, wo man sagt, und dann habe ich mir gedacht, jetzt will ich auch mal Musik über Streaming-Dienste hören? Oder kann man das gar nicht so genau sagen?
Das ist sehr unterschiedlich. Wie gesagt, manchmal hat es einfach was mit Lebensereignissen zu tun, dass man einfach zum Beispiel plötzlich in einem ganz neuen Kontext ist, die ganze materielle Musiksammlung aus irgendeinem Grund hinter sich lassen musste, weil man umgezogen ist oder einen der Partner verlassen hat. Solche Geschichten hatten wir auch häufig. Dann war die Musik mit weg, sozusagen. Ja, und dann hat man einfach die ganzen Schallplatten oder CDs, die der Partner hatte, sich sozusagen über das Streaming dann besorgt. Bei den Menschen, die so richtig Early Adopter sind, also die schon 2012 angefangen haben, das waren meistens Musikfreaks, die einfach immer nach dem Neuesten gesucht haben, damals sich über Napster MP3s so ein bisschen halblegal aus dem Netz gezogen haben und die dann einfach gesagt haben, jetzt gibt es hier ein legales Angebot, umso besser.
Ja, höchst interessant. Wir wollen gleich weiter mit dir sprechen, vielleicht auch mal von Deutschland, eventuell zu anderen Ländern mal gucken, wie sich das so vergleichen lässt und sind in Kürze wieder zurück hier mit Professor Steffen Leper, der sich bestens auskennt mit Medienkonsum und Mediennutzung in unserer Spezialwoche zum Thema Inside Music Business. Wir hören Rosie Lowe mit Pharaoh und dann sind wir gleich hier wieder in der Morningshow am Nachmittag. Rosie Lowe mit Pharaoh bei Flux FM. Die Morningshow am Nachmittag. Wir haben ein Musikbusiness-Spezial, kann man fast sagen, in dieser Woche, denn wir schauen hinter die Kulissen zum Beispiel des Konzertgeschäfts oder beim Artist-Booking, wollen wir mal wissen, wie läuft das eigentlich genau ab. Auch KI und Musik finden wir höchst interessant und natürlich auch Hörgewohnheiten, Mediennutzung. Wie macht ihr das eigentlich? Wie machen das die ganzen Menschen hier bei uns in Deutschland? Aber auch, wenn man über den Tellerrand hinausguckt, in anderen Ländern, ist das total ähnlich oder vollkommen unterschiedlich. Und das wollen wir nochmal Steffen Leper fragen, der von der TU ist, Fachgebiet Audiokommunikation. Er hat interessante Umfragen und Studien schon rausgebracht zu dem Thema How do people really listen to music? Unter anderem, und da wollen wir an dich doch nochmal gern die Frage stellen, wie sieht es aktuell in Deutschland überhaupt aus? Wer hört wie am liebsten Musik? Kann man das irgendwie sagen? Altersgruppe, Medium und wo wird die gehört?
Also man kann sagen, wenn wir über Streaming die ganze Zeit geredet haben, das machen vor allem die jüngeren Generationen. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so ein bisschen die Walkman-Generation kann man sagen, die ist auch als erste auf Streaming umgestiegen. Bei den älteren Hörerinnen und Hörern dauert es meistens noch ein bisschen. Wenn überhaupt, sind es eher dann die Musikfreaks in den älteren Generationen, also bei den Babyboomern und so. Mhm. Und bei Oma und Opa sozusagen wird es wohl auch nichts mehr werden, muss man so sagen. Wenn man jetzt so ein bisschen mehr in die Breite schaut, ist es allerdings so, dass es auch unter den ganz jungen Musikkonsumenten, also die, sagen wir mal, ab den 1990er Jahren geboren sind, auch Leute gibt, habe ich schon erwähnt, die immer noch Tonträger hören und sogar wieder neu sozusagen auf Tonträger aufsteigen. Wir unterscheiden eigentlich so zwei Gruppen im jüngeren Hörersegment. Das sind die Audiophilen, nennen wir die. Die haben halt meistens ein ganz breites Mediennutzungsbouquet. Das heißt, sowohl Schallplatten als auch CDs als auch Streaming. Mhm. Meistens Musikfreaks, die halt eine ganz breite Vorstellung von ihrem Musikhören haben. Und dann haben wir demgegenüber die sogenannten digitalen Mobilisten. Die sind meistens so drauf, dass sie sich tatsächlich nur auf ein einziges, meist das Handy als Smartphone, als Musikplayer konzentrieren und dann eigentlich alles über Streaming machen.
Wie kann man das jetzt mal international vergleichen? Ich meine, wenn man allein schon sieht, wie Franzosen bei Konzerten jubeln und Zugabe rufen und in Deutschland ist ja das ganze Konzertverhalten nochmal total anders. Mhm. Das ist, vielleicht ist auch der Musikkonsum irgendwie anders. Also habt ihr auch beobachtet. Vielleicht kannst du mal ein bisschen aufzeigen, ob Deutschland vielleicht eher rückständig ist, von dabei, komplett anders. Was habt ihr da für Erkenntnisse gewonnen?
Ja. Also es gibt jetzt nicht direkt international vergleichende Studien, aber man kann so ein bisschen indirekt aus verschiedenen ähnlich angelegten Studien aus dem europäischen Raum zumindest, kann ich ein bisschen was sagen. Und da sieht es wohl so aus, dass ein ganz wichtiger Faktor einfach die technische Infrastruktur ist. Also man muss sagen, dass wir hier in Deutschland einfach kein mobiles Breitbandinternet auf dem Land haben oft. Das gilt speziell für Ostdeutschland, Brandenburg und den Raum hier. Da ist einfach Streaming oft gar nicht möglich technisch. Und daraus resultiert, dass wir insbesondere im Vergleich zu den skandinavischen Ländern, zu den Benelux-Ländern und UK, was Streaming angeht, ziemlich hinterherhinken. Mhm. Wenn man das so sehen will als Fortschritt, dann würde man sagen, dass einfach ein viel geringerer Prozentsatz das hier macht, nämlich einfach nur die Leute, die in großen Städten, Ballungsräumen wohnen, wo das gut möglich ist.
Mhm. Also meinst du, ist da eher dann noch Radio das bevorzugte Medium?
Ja, also Radio wird auch, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren mehr genutzt werden als digitales Streaming. Davon bin ich fest von überzeugt. Weil also die Leute einfach sehr daran gewöhnt sind, ne? Und wie ich auch schon vorhin sagte, gar nicht so unbedingt immer dieses extreme Pull-Verhalten haben, also dass sie unbedingt wissen, was sie jetzt genau gerade hören wollen, sondern sie wollen einfach ihren vertrauten Moderator, ihre Moderatorin, ihren vertrauten Sender, der ihnen jetzt was liefert, womit sie gar nicht gerechnet haben. Mhm. Und das wird auch, denke ich, weiterhin so sein.
Ja. Wenn du mit deinen Studentinnen und Studenten sprichst und in den Austausch gehst, hat man vielleicht auch immer noch die Angewohnheit, natürlich zu fragen. Und wie hört ihr? Wie macht ihr es? Hast du dadurch nochmal, was wird da gespiegelt oder was sind deine Erkenntnisse da, jüngster Art?
Ja, also eigentlich finde ich da genau die Gruppen wieder, die ich auch in meiner Forschung gefunden habe. Also man hat eigentlich typischerweise diese zwei Typen, die ich erwähnt habe. Also entweder welche, die sagen, ich streame nur, ich mache alles digital. Ne? Da gibt es dann vielleicht auch mal YouTube oder Spotify oder einen anderen Anbieter, aber im Prinzip keine CDs mehr oder so. Mhm. Und dann gibt es eben so richtige Musikfreaks, auch unter den Digital Natives, die einfach tatsächlich sagen, doch, also von meinem Künstler kaufe ich mir Platten und CDs, um die zu supporten. Und dann auch oft, wenn man also besonders audiophil ist, auch ein Rückgriff auf neue Streaming-Angebote wie zum Beispiel Tidal, die also besondere hohe Audioqualität liefern. Mhm. Das ist ja auch manchmal noch so ein Diskussionspunkt, dass also die Klangqualität bei Streaming ein bisschen reduziert ist im Vergleich zu dem, was etwa die CD geboten hat.
Vielleicht abschließend nochmal einen kleinen Blick von dir in die Zukunft, was du meinst, wie sich das Ganze noch weiter verändern wird. Du hast gesagt, vieles, was damals da war, stirbt auch nicht wirklich aus, aber vielleicht kommt was Neues hinzu oder dass es vielleicht nochmal so einen großen Shift gibt in der Mediennutzung.
Also was ich glaube, ist, dass jetzt die reinen Musikanbieter sich verstärkt an YouTube orientieren werden. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Trend. Das gibt es jetzt schon bei Spotify los, die teilweise jetzt schon so kleine Animationen und Bilder machen zu den Platten. Also ich glaube einfach, von YouTube wird da gerade sehr viel abgeschaut, weil die, wie gesagt, bis heute unglaublich erfolgreich sind, obwohl die sich selber gar nicht als Musikanbieter verstehen, sind sie eigentlich das Musikmedium in Deutschland. Ne? Und also auch die Möglichkeit, Musik überhaupt zu kommentieren, die YouTube ja letztlich bietet, das ist auch was die Musikanbieter noch gar nicht so stark machen. Aber ich denke, das ist sehr stark gewollt. Ne? Also auch die Möglichkeit, eigene Playlists zu machen. Also die Nutzer viel stärker eigentlich in den Musikkonsum, in die Erstellung von Playlisten, in das Feedback an die Musiker zu integrieren. Ich glaube, das wird in den kommenden Jahren verstärkt kommen.
Wenn wir das nachlesen wollen, was du gemacht hast, kann man das irgendwo tun?
Ja, also es gibt auf meiner Internetpräsenz sowohl an der TU Berlin als auch an der Hochschule für Musik, Theater und Medien als auch auf meiner privaten Homepage Literaturlisten und da kann man sich draufklicken und einfach Links zu den Zeitschriften bekommen, wo ich veröffentlicht habe.
Ja, super. Wie ist deine Webseite?
www.steffenleper.de.
Steffenleper.de. Steffen, das muss man ja nochmal wissen. Vielen lieben Dank, dass du hier warst und erzählt hast von deiner Forschung. Und du hörst jetzt gleich wieder was von deinem alten MP3-Player oder was nutzt du für Medien? Medien?
Nein, ich höre sehr gerne Streaming per Smartphone. Den Anbieter verrate ich nicht.
Nein, das wollen wir auch auf keinen Fall wissen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Mit Flux FM Behind the Scenes. Inside the Music Business. Mehr Infos zur Flux FM Themenwoche auf fluxfm.de.